Guten Morgen. Wir haben es gerade gesungen. Hier bin ich. Und es heißt, ich bin da, um zu hören. Ich bin da, was will Gott mir sagen? Und ich bin da, um, und jetzt kommt dieses hebräische Denken in der Bibel, ich bin da, um zu gehorchen. Hören können wir alle. Man kann sich auch Hilfsmittel suchen, wenn das nicht immer funktioniert mit den Hören. So gibt ja da Akustiker und solche Sachen. Aber dieses Denken daran, ich höre und gehorche und handle danach, das ist das Urprinzip der Heiligen Schrift. Das ist das, was die Bibel sagt. Und wir haben letzten Sonntag angefangen mit der Bergpredigt. Ihr erinnert euch, man kann das ja nochmal bei YouTube angucken. Und da ging es darum, dass wir eingestiegen sind in dieser Beziehung zu Jesus. Wie sieht mein Leben aus? Bevor ich aber damit wieder voll anfange, möchte ich mal fragen, hast du überhaupt ein Leben mit Jesus? Oder bist du so aus Gewohnheit im christlichen Bereich? War irgendwie schon immer da, meine Eltern haben mich mitgeschleppt, war in den Kinderkreisen, da waren es nicht allzu böse und zu lang. Da habe ich gedacht, ja, dann mache ich das halt mit. Oder glaubst du an Jesus Christus? Würdest du sagen, er ist der Herr, dein Gott? Wir haben das am Freitag in der Jugend gemacht. Im Hebräischen heißt es Adonai, das ist mein Herr. Und das ist ein Bekenntnis. Er ist mein Herr, mein Gott. Er ist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich richte mich nach dem aus, was er mir sagt und was er will. Adonai. Und ist das auch dein Bekenntnis? Und ich glaube, dass wir da voll schon in der Bergpredigt drin sind, weil Jesus uns da herausfordert. Er spricht zu seinen Jüngern, er spricht zu denen, die an ihn glauben, die mit ihm gehen. Das kann man an mehreren Stellen auch feststellen. Später geht es um Verfolgung, um seinetwillen und auch bei Salz und Licht. Ne? Wenn das Salz der Welt ihr seid, also wir sind, dann geht es darum, dass es um seine Jünger geht. Sonst wäre das Salz, das Salz, das Salz. Das macht ja gar keinen Sinn. Und so spricht Jesus auch klar seine Jünger an und fordert sie heraus. Und ich wollte heute Morgen nochmal auch fragen, wie sieht es bei dir aus mit deinen geistlichen Baustellen? Gibt es da Bereiche, wo du vielleicht faule Kompromisse eingegangen bist? Gibt es da vielleicht auch Bereiche in deinem Leben, wo du das rausschiebst? Ne? So, das wird schon irgendwann mal eintreten, ne? Das Thema Vergebung, das Thema Liebe, das Thema Freude und Geduld. Was ich so schön finde, ist, Jesus arbeitet an uns. Es kommt aus dem Wort, wir können das Wort lesen, und Jesus arbeitet an uns, weil er uns zu seiner Ebenbildlichkeit gestalten möchte. Wir sind geschaffen dazu. Und Christus will das eben auch, dass wir das darstellen in dieser Welt, dass wir ihm gleich sind im Reden und im Handeln. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, geht es nicht darum, den Finger in die Wunde zu legen, oder das Salz in die Wunde zu streuen, wie man so schön sagt, obwohl es desinfizierend war. Das hatte durchaus auch einen guten Aspekt, Salz in der Wunde. Sondern es geht darum, dass er uns einlädt und ermutigt, hör nicht auf, mit mir zu leben. Hör nicht auf, die Dinge anzugehen und das wiederzuspiegeln. Kapituliere nicht vor dir selbst, vor der Welt und vor all den Problemen und Sünde, sondern glaub an mich, dass ich der Herr und Gott bin und diese Dinge in der Hand halte. Das ist die Bergpredigt. Und Jesus zeigt uns in der Bergpredigt, was mit ihm möglich ist, wo er sagt, das ist möglich mit mir. Das schaffst du alleine nicht, das schafft kein Mensch, das kannst du auch nicht herstellen, sondern das ist nur in der Verbindung mit mir. Ich habe letztes Mal das Bild gezeichnet vom Bergführer, wo er sagt, ich gehe mit dir. Ich weiß, wo die schwierigen Stellen sind, wo vielleicht auch deine persönlichen schwierigen Stellen sind, aber ich führe dich an die Spitze. Und wenn man mal oben ist, manche machen das auch gern mit der Gondel, das geht ja auch, ist nicht richtig, aber kann man machen. Und dann ist man oben und schaut dann und sieht dann diese ganze Herrlichkeit und die ganze Natur. Und das ist so wunderschön. Und wir hatten es auch, ja, wir haben es auch gesungen mit Kinder Gottes, Vater des Lichts. Ja, wir sind Kinder. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Wir sind Kinder Gottes. Der Vater schenkt Leben und wir empfangen Leben, auch geistliches Leben. Müssen wir empfangen von ihm. Und Jesus hat dann angefangen in der Bergpredigt mit diesem Makarios glückselig. Ich habe es letztes Mal schon erläutert, nur ganz kurz. Das war ja der Zustand der alten Götter, die gut dran waren. Also es ist ein guter Zustand, wenn du mit Christus die Dinge angehst. Und es ist ein guter Zustand, wenn du mit Jesus Christus lebst. Und dann ging es schon los. Die ersten sind die Armen im Geist gewesen, nur ganz kurz. Das sind die, die wissen, sie können geistlich nichts erzeugen. Du kannst so oft Bibel lesen, wie du willst. Du kannst sie auswendig lernen. Das wird geistlich nicht viel erzeugen, außer dass du denkst, du bist phänomenal, dass du so viel lesen kannst. Du kannst beten rund um die Uhr. Es braucht Beziehung. Es braucht Jesus. Und der das erkannt hat, dass ich selber nichts bringen kann, dass ich auch selber geistlich nichts erzeugen kann, der ist gut dran. Der hat nämlich verstanden, dass es allein Jesus ist, der es erzeugt, die Liebe, die Vergebung. Und dann natürlich auch eine glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das hatten wir dann auch betrachtet. Dieses gut dran, die wissen, dass es doch einen Tröster gibt, der trösten kann. Ich finde es so schön, dass der Heilige Geist mit Parakletos angekündigt wird. Und Parakletos ist der Heilige Geist, das ist der Tröster, der kommt. Jesus spricht ihn auch direkt mit Tröster an. Wir sagen heute Heiliger Geist, aber Jesus kündigt ihn als Tröster an, weil er ganz genau wusste, das brauchen wir. Wir sind Teil einer gefallenen Welt. Hier gibt es Leid, Tod, wir sind mitten in politischen Diskussionen, die lösen manchmal auch sehr viel Leid aus, wenn man die verfolgt. Und dann wusste er, dass wir Trost brauchen bei all diesen Dingen, die immer wieder da sind. Und darum haben wir auch einen Tröster. Und darum brauchen wir das auch, dass wir uns immer wieder nach ihm ausrichten. Und wir werden getröstet werden. Ja, es ist jetzt schon Gottes Wort und wir haben es vorher so schön schon gehört hier. Er ist unveränderlich. Das ist ja das Schöne. Vielleicht mag sich deine persönliche Welt immer wieder verändern. Manchmal sehr rapide und manchmal auch negativ. Manchmal ändert sich die Weltgeschichte sehr rapide. Wir laufen in ganz andere Zeiten hinein und hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, wird es mal politisch, global so kommen, hätte ich gesagt, niemals. Wir werden ja immer besser. Der Mensch entwickelt sich immer zum Besseren. Ja, wusste die Bibel aber schon immer, dass es nicht so ist. Und jetzt, wo wir Trost brauchen, sagt Jesus, denn sie werden getröstet werden. Jetzt schon durch sein Wort, wo er sagt, ich gebe dir was in Aussicht, wer mich glaubt, hat ewiges Leben. Da werden alle Tränen abgewischt, es wird kein Leid mehr und kein Geschrei mehr sein. Wer jetzt an mich glaubt, darf wissen, es geht gut aus. Und dann haben wir ganz kurz, da haben wir dann Schluss gemacht, über die Sanftmütigen gesprochen. Das ist das, die zuhören können. Aus dem Griechischen heraus erklärt sich das Wort. Die bereit sind, erst zu hören und dann zu reden. Die bereit sind, sich einzulassen auf die Wege Gottes. Die bereit sind, zu sagen, ja, ich lasse dich reden. Und vielleicht auch heute. Lass Gott reden. Ich weiß, vielleicht sind wir hergekommen mit einem riesen Frust, mit riesen Baustellen, vielleicht schon sogar im Streit. Ne? Das kann ja morgens auch durchaus passieren, dass man mit seinem Lieben schon anzerft und streitet. Ich kenne das nicht, aber falls dir das passiert ist in der Theorie, warum lacht ihr da? Nein, aber das ist ja der Punkt. Ne? Vielleicht bist du schon hergekommen, so richtig geladen und so weiter. Oh, hoffentlich wird es heute wenigstens kurz, Marcel. Das kann ich nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. Aber dieser Sanftmut, bereit sein, ich will zuhören, was Gott mir sagt, was Jesus mir sagen will heute. Und wisst ihr was, das ist mein Gebet bei jeder Predigtvorbereitung. Sprich du. Ich kann mit bestem Gewissen hier theologisch rangehen, ich kann es vorbereiten, ich kann es schreiben, ich kann beten, 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 das ist elementar. Aber ich kann euch nicht sagen, was Gott euch damit sagen will. Ich habe eine Richtung, ich habe eine Tendenz. Klar, wenn wir die Liebe sprechen, wird es schwierig, über den Mammon zu reden. Aber er spricht und das ist das Gebet. Und so will ich einsetzen mit dem zweiten Teil der Bergpredigt, der da in Salz und Licht endet. Und es geht weiter, das könnt ihr nachlesen, Matthäus 5, die Verse 1 bis 16, Matthäus 5, 1 bis 16. Und da hatten wir die Sanftmütigen, sie werden das Land erben, da steckt immer eine Verheißung dahinter, aber auch glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gerechtigkeit. Das ist immer wieder beim Thema, dass das nur funktioniert, wenn man weiß, wer wirklich gerecht ist in dieser Welt, in diesem Universum. Und es gibt nur einen Gerechten, das ist Gott. Er hält sich an sein Wort, das ist gerecht. Ich habe schon bemerkt, dass ich manchmal flexibel werde. Ich sage, mach eine Aussage, so machen wir das. Und dann gibt es eine Situation, einer heult oder irgendwie meint einer, das müsste man so machen und dann will man dem anderen Gefallen tun und schon wird man dann flexibel in seinen Aussagen. Das ist Gott nicht. Gottes Gerechtigkeit ist, dass er klar an sein Wort und zu seinem Wort steht. Er sagt, wenn du gerettet bist, bist du gerettet. Wenn ich dir vergeben habe, ist diese Vergebung da, dann darfst du dir auch selber vergeben. Das ist nämlich oft ganz wichtig, weil er sagt, lass es zu, dass Vergebung Raum gewinnt in deinem Leben und diese Freiheit. Und diese Gerechtigkeit ist unglaublich wichtig. Und ich finde es so schön, wie es mal im Psalm 42 ausgedrückt wird, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Da ist eine tiefe Sehnsucht in dieser Beziehung zu Gott und natürlich auch zu dieser Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit im christlichen Sinne fängt natürlich mit der Gottesbeziehung an. Bin ich bereit, mich drunter zu stellen unter das, was Gott sagt? Bin ich bereit, mich ändern zu lassen, auch von meinem Gerechtigkeitsbewusstsein und auf den zu kommen, der wirklich gerecht ist? Ich finde es übrigens spannend, die hungern und dürsten. Das ist ein starkes Gefühl. Also Hunger ist schlimmer als Heimweh, sagt mein Vater immer. Und da hat er recht. Ne? Also wenn man schon mal Hunger hat und richtig Hunger hat, dann kann man schon vieles über Bord werfen, was man gerade noch so an guten Voraussetzungen und Wünschen mitgebracht hat. Aber auch Durst, wenn man mal richtig Durst hatte, das merkt man. Das ist ein tiefes Grundbedürfnis, nämlich für was? Zum Überleben. Wer hungert und dürstet und das wirklich tut, der will leben. Und genau das ist es, was hier Jesus meint. Leben in meiner Gerechtigkeit, unter meiner Gerechtigkeit. Ich möchte es mal klar sagen, alle, die an Jesus glauben, die sind gerechtfertigt. Das schreibt der Römerbrief. Und du bist gerechtfertigt vor Gott. Du hast das Bürgerrecht im Himmel, das ist seine Gerechtigkeit. Du hast die Gnade gefunden vor Gott, weil du Ja gesagt hast, ich will mit dir leben und ich will mich drunter stellen. Und wir wissen eins, diese Welt ist oft ungerecht. Aber wir wissen auch eins, das gibt uns Einblick in Offenbarung, dass irgendwann Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Opfer werden nicht immer Opfer bleiben und Täter werden nicht ohne Strafe rauskommen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, weil ihm nichts entgeht. Und darum ist es so wichtig, dieses lebendige Leben mit ihm zu haben, sich ihm anzuvertrauen und auch in seiner Vergebung zu leben. Und dann sagt er, ne, denn sie werden gesättigt werden, also da wird Gerechtigkeit stattfinden. Und natürlich glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Die Barmherzigen. Ich denke, wir haben da alle vor Augen den barmherzigen Samariter. Was macht er eigentlich den barmherzigen Samariter aus? In Lukas 11. Es machte ihn etwas aus, er konnte nicht vorübergehen. Die anderen hatten übrigens sehr gute Gründe, vorüberzugehen. Ein Tempeldienst, sie wollten nicht unrein werden. Sie hatten eigentlich rein religiös betrachtet gute Gründe, sich nicht um diesen Mann zu kümmern, der unter die Räuber geraten ist. Aber dieser barmherzige Samariter konnte nicht stehen bleiben. Er konnte nicht vorübergehen. Oder lasst uns das mal so sagen, wenn du auch noch nicht kalt geworden bist gegenüber deinen Geschwistern, vor allem gegenüber Jesus. Wenn wir verletzt werden, können wir kalt werden, können wir Mauern hochziehen, um uns zu schützen, können wir uns abgrenzen. Das kann innerhalb einer Ehe passieren, das kann innerhalb einer Gemeinde passieren, auch alles unter dem christlichen Deckmantel manchmal. Und die Barmherzigkeit, das ist das, was Jesus hier anspricht, ne? Diese glückselig, denn ihm wird Barmherzigkeit widerfahren, wo Jesus sagt, er wird dir gegenüber doch nie kalt. Er wird dir gegenüber nie abweisend. Ja, sogar wenn wir manchmal mit wehenden Fahnen von ihm wegrennen, sagt Jesus, es ist immer noch mein Kind. Macht gerade vielleicht nicht das, was ich will, aber er bleibt und ist mein Kind. Das nennen wir die Heilsgewissheit. Oder lasst mich es anders formulieren, die bereit sind, vielleicht zuzudecken. In Sprüche 10,12 steht, Hass erregt Zankereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Heute in unserer Gesellschaft wird vieles aufgedeckt. Jetzt sind wir gerade mitten im politischen Umbruch, neue Wahlen. Was wird da alles aufgedeckt über Politiker, über Inhalte, über geheime Papiere und so weiter und so fort. Und man lebt davon. Man klickt das an, man will das sehen. Also ich denke, die Veranstaltung würde sich wahrscheinlich im Rahmen halten, wenn wir sagen, wir treffen uns heute Mittag und wir loben Samuel und Willi für ihre gute Arbeit als Älteste. Wäre schön, wenn da zwei zusammenkommen. Wahrscheinlich nur die Verwandtschaft, die muss. Aber wenn ich euch sage, Leute, Samuel und Willi, die haben da wirklich was. Das ging völlig daneben. Da wäre hier rammelvoll. Ihr würdet busweise eure Verwandtschaft und Freunde anfahren lassen und sagen, ein Skandal ist ja griechisches Wort Anstoß, Skandalizo. Ne? Also da würde es richtig abgehen. Was können wir da? Was war da? Und so sind wir. Aber die bereit sind zuzudecken, die sind nicht, das geht nicht darum, dass man nicht über Dinge sprechen darf, dass man Dinge ansprechen darf. Aber man darf vergeben und man darf mit Liebe zudecken und weitermachen. Und das finde ich so schön, dass wir in diesem Christlichen, in dieser Nachfolge Jesus, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu, wie es in Sprüche steht, Dinge auch hinter uns lassen können. Konflikte, Auseinandersetzungen. Es hat immer wieder gebrodelt und es brodelt auch in der Gemeinde, sind wir ehrlich. Die Frage ist nicht, ob es brodelt, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Klären wir die Dinge mit Christus? Reden wir sie an? Sprechen wir sie an? Bitten wir um Vergebung, wo man um Vergebung bitten muss? Und sind wir dann bereit, zuzudecken? Ich mache das mal so schön bildlich, wo wir sagen, okay, das war jetzt, vergessen kann man es auch nicht, aber ich bin bereit, diesen Mantel der Liebe zuzudecken und mit dir weiter voranzugehen. Warum? Weil du mein Bruder und meine Schwester bist. Mit dir verbringe ich die Ewigkeit. Wenn ich mal Jesus gegenüberstehe, dann will ich doch nicht kommen. Du, mit dem nicht, mit der auch nicht und mit dem schon mal gar nicht. Das geht gar nicht. Dann sagt Jesus, ja schön, du hast es begriffen. So habe ich es am Kreuz ja auch gemacht. Mit dir nicht, mit dir nicht, mit dir sowieso nicht. Nein, Jesus ist für alle gestorben. Und jeder, der das glaubt, ist gerettet. Das ist Gemeinde und das ist der Kern unserer Gemeinde. Bereit zuzudecken und weitergehen. Und dann ist es ja, diese Barmherzigkeit wird widerfahren, wo Jesus auch sagt, das ist das, was du mir gegenüber doch auch in Anspruch nehmen darfst, dass ich barmherzig zu dir bin. Dass ich dich entgegennehme als mein Kind. Und dann dieses glückselig, die rein Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also das ist ja dieses reine Herz, das kann ja nur Gott einem geben. Das kann auch nur Gott herstellen. Ich habe kein reines Herz. Aber wenn ich in Christus bin und Christus in mir, dieser Christus da ist, dann ist ein reines Herz möglich. Nämlich diese Heiligung, was ja auch das Ziel und der Wille Gottes ist, unsere Heiligung. Oder in Hesekiel 11 steht es mal so schön, ich werde ihnen ein Herz geben und ich werde ihnen einen neuen Geist in ihr Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, was fühlt, was liebt, was nicht mehr hart ist. Und dann ist es so schön, dass Jesus uns einlädt. Vielleicht ist es gerade so, dass du kein reines Herz hast. Dann bitte ihm um Vergebung. Dass da Groll, Frustration und Probleme sind. Dann bitte ihn um Vergebung. Und er stellt uns wieder her. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das sagt die Schrift. Das sagt das Wort Gottes. Und dann ist es so schön, die Friedschrift, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das heißt, sie werden Kinder Gottes sein. Wo man sie sieht, dass sie mit ihm leben, in seiner Gnade, in seiner Vergebung. Wir sind ja nicht da, um uns irgendwie über irgendjemand zu erheben, schon gar nicht moralisch, sondern wir sind da, um, darum kommen wir gleich noch dazu, Salz und Licht zu sein, zu zeigen, es ist neues Leben möglich in Christus, es ist Vergebung möglich, es ist sogar möglich, Vergangenheit hinter sich zu lassen, Dinge, die schiefgegangen sind, Dinge, die nicht gut liefen, Dinge, die uns kaputt gemacht haben, hinter uns zu lassen und diese. Und wie schreibt es der Korintherbrief? Diese neue Schöpfung in Christus zu sein. Ich bin völlig neu gemacht. Und das ist ein innerlicher Prozess. Äußerlich werde ich zerfallen und nicht unbedingt schöner. Ne? Früher war ich jung und schön, jetzt bin ich nur noch und. Aber dieser Prozess der innerlichen Erneuerung, das ist auch das, was Paulus sagt im Korintherbrief. Wir ermatten nicht, wir werden nicht müde. Warum? Weil uns Christus erneuert. Lass dich erneuern. Indem wir sagen, wir folgen ihm nach. Oder glückselig die Friedensstifter, glückselig die reinen Herzen, sie werden Gott schauen. Das ist die Beziehung zu Gott, denn sie führt dahin. Und dann glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Aber was sind denn die Friedensstifter im Sinne von Christus, die bereit sind, die Hand auszustrecken, die bereit sind, Vergebung auszusprechen und auch anzunehmen? Die Friedensstifter sind die, die zum Täter des Wortes werden, wie es bei Jakobus steht. Jeder kann seinen Groll hegen und seine Probleme pflegen. Und da können wir wunderbaren, bunten Garten draus machen, der Grolligkeit. Und da wachsen ganz tolle Blumen der Bitterkeit und des Zorns. Nicht schön anzusehen, aber man kann sich drin wohlfühlen in diesem Garten. Und dann sind wir eingeladen, diese Täter des Wortes zu werden, Frieden zu stiften. Und es fängt hier an. Sind wir bereit, die Hand zu reichen? Sind wir bereit, Vergehungen anzusprechen und zu sagen, aber ich komme eigentlich und ich spreche das an, weil ich bereit bin zu vergeben. Nicht, weil ich dich anklagen will oder runtermachen, sondern ich will diese Dinge klären. Ich will mit dir das besprechen, aber ich habe schon den Willen, ich habe schon die Vergebung dabei, weil wir eben Kinder Gottes sind. Jakobus schreibt es auch mal, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät, die Frieden stiften. Ich finde es so eine schöne Aussicht, ne? Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden gesät. Die Frieden stiften. Wie schon gesagt, es fängt hier an. Aber Gemeinde ist eine Baustelle. Wie sieht es aus in deiner Familie? Herrscht da Frieden? Wie sieht es aus an deinem Arbeitsplatz? Ringst du da um Frieden? Paulus gibt ja da auch mal klar, was an uns liegt, sollen wir tun. Also es liegt schon auch an mir, aber es gibt dann auch einen Bereich, wo ich nicht mehr kann. Und da gibt mir auch Jesus, wo er sagt, du darfst das machen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Jetzt kommt was heraus, ganz Spannendes. Gut dran seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Wow. Das ist schon mal herausfordernd, aber wir merken, dass es dem Text immer um die Jünger geht, weil er sagt ja auch um meinetwillen. Also es geht nicht um irgendwelche Leute, die verfolgt werden, sondern es geht um die, die Jesus nachfolgen. Das ist der Kontext der Bergpredigt. Und jetzt ist mal die Frage, jetzt liest man das hier, das sind so ein paar schöne Sachen aufgelistet, die euch schmähen, verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Wow. Und vielleicht hast du es in deinem Leben schon mal erlebt, dass man dir Böses nachgesagt hat oder oft auch angeklagt hat, naja, der oder die will Christ sein, uiuiuiui, wie du mit dem Ganzen umgehst, wie du da sprichst und wie du da handelst. Oder vielleicht bist du auch schon verfolgt, dass du immer Ziel von Spott bist. Wir wissen aber auch, liebe Geschwister, dass es wirklich Geschwister in dieser Welt geben, die um ihr Leben fürchten müssen, weil sie Jesus nachfolgen. Auch das dürfen wir nicht vergessen, wenn man hier manchmal belächelt wird oder auch medial runtergemacht wird, dürfen wir nicht vergessen, dass wir noch geschützt sind. Aber es gibt Geschwister in dieser Welt, die sterben, weil sie an Jesus glauben. Und die Christen sind immer noch die meistverfolgte Religionsgemeinschaft in der Welt. Da können wir gerne über andere reden, aber Christen sind immer noch Platz 1. Das ist übrigens spannend, das hat Jesus ja alles angekündigt. Und er sagt auch, das wird passieren und ihr seid sogar gut dran. Aber wie kommen wir da auf gut dran? Jesus sagt, gut dran ist, die verstanden haben, dass Jesus der Herr ist. Dass wir dank Jesus Christus und diesem festen Versprechen, dass wir in die Ewigkeit eingehen, wenn wir an ihn glauben, dass wir da gut dran sind, weil man das uns nicht nehmen kann. Ich sage es mal provokativ, wir haben die Freiheit zu sterben, weil wir wissen, wir werden ewig leben. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Und wenn man dann erkannt hat, dass man diese Freiheit hat, auch zu sterben, zu gehen, weil ich weiß, wo ich hingehe, dann wissen wir auch, wenn jemand sterben kann, kann man ihn nicht mehr zu irgendetwas zwingen. Und darum sagt Jesus, gut dran. Gut dran, wenn du das erkannt hast, dass du die Freiheit hast. Das heißt nicht, dass der Tod oder die Krankheit oder manche Verfolgung nicht einfach wäre. Das ist nie, steht auch nirgendwo in der Bibel. Aber ich habe die Freiheit loszulassen. Ich habe die Freiheit zu gehen. Ich habe die Freiheit, weil ich weiß, da wartet mein Herr und mein Gott auf mich. In Liebe und in Treue und sagt, schön, dass du dort angekommen bist, wo ich dich immer schon haben wollte, wo du sein darfst. Gut dran. Weil auch gut dran bedeutet, wir haben es verstanden, um was es geht. Wir sind so konsequent in unserem geistlichen Leben, dass andere merken, dass wir mit Jesus gehen. Und dann sind wir gut dran, weil die Welt erkennt, da ist etwas, das kann man ihm aber nicht nehmen. Sie drehen Filme, sie schreiben Bücher. In der Politik wird sich drüber lustig gemacht, in den Medien, wie lustig das ist, wie naiv und rückständig, heute noch an sowas zu glauben, was vor 2000 Jahren war, was ja eh nicht stimmt. Und dann zu sagen, nee, und ich glaube trotzdem. Nicht, weil ich alles verstanden habe, nicht, weil ich alles kapiert habe oder weil ich die Höhe und Tiefe und Breite, Erkenntnis ist Stückwert, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, sondern weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist das Bekenntnis von Hiob. Im Dreck, im Schmutz, im Leid. Freiheit loszulassen, auch von diesen Dingen. Bevor wir zum Salz und Licht übergehen, im letzten Teil, möchte ich noch mal kurz vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu diesen Seligpreisungen sagen. Ich weiß nicht, wie gerade deine Christusbeziehung aussieht. Vielleicht bist du täglich 8 Stunden im Gebet und liest 25 Kapitel der Bibel täglich durch. Du bist immer schnell am Vergeben, bevor der andere überhaupt die Sünde getan hat. Du bist der, der fröhlich und voller Licht und Salz durch diese Welt geht. Aber vielleicht ist es auch so, wie es manchmal mir geht. Wir kämpfen mit Dingen. Wir ringen um Dinge. Und ich möchte es hier nochmal klar sagen, es ist eine Einladung von Jesus. Ich will mit dir arbeiten, ich will mit dir leben. Lass es zu. Ich reiche dir die Hand. Lass es zu, dass wir miteinander in diesem Leben arbeiten, damit du das darstellst, was ich bin. Und ich kann euch eins garantieren, das sagt auch die Schrift, es gibt nichts Besseres für deine Umwelt, als wenn du Jesus widerspiegelst. Weder für deine Ehe, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen, für deine Kinder, sonst für sonst irgendetwas gibt es nichts Besseres, als wenn Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Und darum sagt Jesus auch, als er diese Seligpreisung, dieses Gut dran angeführt hat, sagt er, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit wird es gesalzen? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Sie leuchten allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Lasst uns kurz über Salz sprechen in der Antike. Salz im hebräischen Denken oder salzig, salty, heute im Englischen, das war jemand, der damals sehr scharfsinnig war. Man sagte dem Hebräischen zu, du bist salzig, also scharfsinnig, das hast du gezielt gesehen, das hast du bewusst umgesetzt, das ist gut. In der hebräischen Tradition war sogar die Tora als Salz bezeichnet, weil sie ja so scharfsinnig war und die Tora, das Gesetz, was wir übersetzen, ja ein Wegweiser für das Leben mit Gott ist. Die Tora wird erstmal gar nicht verstanden als Gesetz, sondern als Wegweiser, wo Gott uns den Weg zeigt, so sieht Leben mit mir aus, voll im Einklang der Bergpredigt. Wir wissen, haben wir auch schon gehört eingangs, danke Uwe, dass Salz macht durstig. Darum stehen auch immer gern so salzige Erdnüsse irgendwo rum. Machen wir auch, nur wir haben immer vergessen, Getränke zu kaufen in der Jugend. Aber sie sind alle sehr durstig. Aber Salz macht durstig. Das ist ja das Interessante, ne? Dieser Aspekt, durstig machen, Interesse zu wecken, was ist eigentlich mit dir los? Ne? Jetzt ist dir jemand über den Fuß gefahren, der beleidigt noch, weil du einfach auf dem Zebrastreifen so rübergehen wolltest und du bleibst trotzdem friedlich. Das macht durstig. Was ist mit dir? Warum flippst du nicht aus? Warum hast du diesen Frieden, der dir keiner nehmen kann? Warum bist du bereit zu vergeben? Warum lächelst du an dem Tag, wo es regnet und du gerade der Postbote dir 10 Rechnungen gebracht hat? Dieses salzig, dieses Interesse. Und dann hat natürlich Salz in der Antike den Aspekt, Salz rettet. Salz war das Konservierungsmittel schlechthin. Man konnte damit Dinge haltbar machen. Fleisch zum Beispiel. Und das war schon in der Antike so hoch geschätzt, dieses Salz. Schon die Kelten haben in den Alpen schon 1000 vor Christus Salz abgebaut und Salzhandel betrieben. Das kann man in Hallstatt sehen. Und dann finde ich das so schön, dass das sogar als Zahlungsmittel akzeptiert wurde, Salz. Das war so wertvoll, dass wenn man die Römer manchmal den Sesterzen ausgingen, also das Geld, haben sie den römischen Legionären Salz bezahlt. Und das war eine internationale Währung. Du konntest überall mit Salz bezahlen. Das hat jeder gerne genommen. Also es ist wertvoll. Salz natürlich auch desinfiziert. Und ich finde es auch so schön, man hat manchmal auch Salz gestreut, dass nichts mehr wächst. Aber es gab durchaus auch damals in der Antike Schlachtfelder, die voller Blut waren. Dann hat man Salz gestreut, die das Blut rausgezogen haben, damit man da wieder was bauen kann. Ein schönes Bild. Damit man da wieder auch was geistlich bauen kann, kann Salz etwas rausziehen, damit da wieder was Neues entstehen kann. Und das ist es, ne? Salz geworden. Und es taugt nichts mehr, als hinausgeworfen von Menschen zertreten zu werden, wo er sagt, was ist es denn? Hier geht es natürlich um die Werke im Kontext mit Vers 16. Aber wenn wir da nicht mehr unser salziges Leben führen in Christus, wenn wir nicht mehr bereit sind, diese Liebe und Vergebung, wozu ist es dann Nutze, was wir dann tun in Christus? Und er sagt, das wird raus, das bringt nichts. Es werden viele Werke nicht übrig bleiben. Auch hier mal zu hinterfragen, was ist denn mein Lebenswandel? Dass wir arbeiten, alles gut. Mache ich gerade auch. Dass wir Dinge angehen, dass wir Dinge tun. Aber was bleibt denn da für die Ewigkeit übrig? Wo denken wir oft, was jetzt gerade mein Lebensinhalt ist, ist elementar für die Ewigkeit? Ist es nicht. Und das ist das, was Jesus hier klar anspricht, wo er sagt, ja Mensch, sei doch dieses Salz, mach durstig die Menschen durch deinen Lebenswandel. Und dann natürlich, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an, sonst setzt sie unter den Scheffel, sondern auf dem Lampengestell und sie leuchten allen, die im Hause sind. Das ist es, dieses Lass es leuchten. Und jetzt mal die Frage auch immer mal wieder, ist gerade dein geistiges Leben auf Sparflamme? So ein Flämmchen im Wind. Kann es gerade nicht, will es gerade nicht. Ich will es auch gar nicht, dass es irgendjemand sieht. Und da möchte ich dich ermutigen. Was wir hier machen können als Gemeinde, ist dich zu stärken, damit du wieder leuchten kannst. Das ist unser Auftrag. Was wir hier machen können, ist gemeinsam zu beten. Mittwochabend, 19.30 Uhr, Gemeindegebet. Wir werden mehr, ne? Wir werden nicht weniger, das fand ich jetzt schön, am Männergebet. Und es ist eine Stunde, wo wir beten, wo wir Dinge bewegen. Und letztendlich geht es eigentlich auch immer nur darum, dass wir und andere leuchten können und dürfen. Dann lass uns dafür beten. Ich fange jetzt gar nicht mit der Gebetskeule an, wie viel Zeit du da investierst und im Gebet. Das machen wir gar nicht, das weißt du selber. Und es ist deine Sache, mit Jesus das zu klären. Aber ich finde es so schön, dass Jesus leuchten will. Vielleicht bist du nicht unbedingt eine leuchtende Schule gewesen. Ich übrigens auch nicht. Ne? Ich habe immer meinen Eltern erklärt, ausreichend heißt es reicht aus. Wurde nicht immer akzeptiert, aber prinzipiell sind wir die Sache so angegangen. Es zählt nicht für meine Söhne. Aber der Punkt ist, dieses lass es leuchten. Vielleicht war das keine Leuchte in der Schule, alles auf Sparflamme, aber du kannst jetzt leuchten durch Christus in Liebe und Vergebung, in der Beziehung, weil du sein Kind bist. Du kannst mit ihm leben und du darfst das zeigen. Was für ein Privileg. Ne? Ich denke immer an Fans von Fußballmannschaften. Du weißt ja relativ schnell, wer ein Fan von dieser Mannschaft ist oder dieses Footballteam super findet oder das den Sport gut findet. Aber lass uns doch zeigen, dass wir total begeistert sind von Jesus und dieser Botschaft und lasst uns das auch leben. Ja, ich bin begeistert von Jesus. Es ist großartig, was er macht. Und es ist großartig, dass er in unser Leben hineinruft und uns leuchten lässt. Und dann finde ich das so schön. Ne? Das schreibt ja der Schreiber, lass doch dein Leucht auch leuchten. Lass es doch zu, dass dieses Licht in dieser Welt leuchtet. Und wenn wir was erkannt haben, ist doch, dass es doch immer finsterer wird. Es wird doch immer dunkler. Wir brauchen Licht. Und das Schöne ist, damit man nicht auf die falsche Fährte kommt, gibt uns Jesus da in klar Vers 16 nochmal, was da auch wirklich drum geht oder worum es geht. Es soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater in den Himmel ist, verherrlichen. Geht gar nicht drum, dass die sagen, Mensch Marcel, bist du ein Christ? So viel Liebe, Freude und Hingabe. Sondern dass sie sagen, wow, was für ein Gott, der aus Marcel sowas machen kann. Weil ich weiß, wie der Marcel vorher war. Wisst ihr nicht, braucht er auch nicht. Aber dieses, ich weiß, wie mit der Marcel sein kann. Ich weiß, was passieren kann, wenn man sich darauf einlässt. Aber Jesus ist so groß, dass er ihn verändert in seiner Liebe und aus ihm etwas macht, nämlich Botschafter, Licht dieser Welt. Durch Christus, in Christus. Weil Christus aus mir herausleuchtet. Und das ist das. Und wozu führt das? Dass die Menschen sagen, was für ein Gott. Das ist Anbetung. Der Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ja, wir verherrlichen Gott. Wir sagen, dass Gott verherrlicht wird, dadurch, dass wir mit ihm leben und dass die Leute sagen, was für ein Gott. Und das ist der Auftrag unserer Gemeinde. Das ist der Auftrag für uns, dass die Menschen Gott annehmen, verherrlichen und sagen, wow, was für ein Gott. Der Menschen unterschiedlicher Biografie, Alters und Herkunft und sonst irgendwas zusammenführt. Und wenn es irgendetwas gab in der frühen Gemeinde, war es eine Zusammenkunft. Man kämpft ja heute so für Kulturen, die zusammenkommen. Das gab es schon immer in der Gemeinde seit 2000 Jahren. Jeder war willkommen. Der furchtbarste Barbar durfte neben dem römischen Bürger sitzen. Der Sklave neben dem Meister. Gemeinde hat zusammengeführt. Warum? Weil das Fundament Jesus war. Weil Jesus der war, der gesagt hat, ihr seid vor mir alle gleichwertig, nicht gleichartig, das ist was anderes, aber gleichwertig. Mann, Frau, egal welche Sprache oder Herkunft du hast, in Christus sind wir verbunden. Und ich möchte euch einfach Mut machen, euch herausfordern zu lassen von diesem Wort. Und vielleicht hast du heute Mittag Zeit. Sonntag ist ja schön, die Läden haben zu. Ich weiß, online geht noch sehr viel, das ist bedauerlich. Aber vielleicht hast du heute Mittag Zeit, ins Gebet zu gehen mit Christus. Mit den Dingen zu ringen und es ihm anzubefehlen, weil, das habe ich schon gesagt, ne, weil Christus an uns arbeiten will. Und ich möchte noch mal mit diesem Salz und Licht zum Abschluss eins sagen. Wir dürfen ja damit auch Helfer für die Ewigkeitsbeziehung sein. Nicht Hersteller, das kann ich nicht, aber Helfer. Wenn sie sagen, wow, wenn das so ist und du das so lebst und glaubst, dann will ich das auch. Und es ist eigentlich der beste Auftrag. Bei aller Berufung, die wir suchen, bei aller Selbstverwirklichung in diesem Leben, gibt es nur eine Sache, die wirklich auch für die Ewigkeit zählt. Beziehung zu Jesus Christus, anderen das weiterzugeben und es zu leben und anderen Menschen zu ermutigen. Ne? Und vielleicht muss ich mal ganz kurz auf unser Gemeindemotto wieder verweisen. Menschen ermutigen, liebevoll zu handeln. Also im Prinzip Menschen ermutigen, mit Jesus zu leben. Und da will ich dich einladen. Ich möchte auch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft, wie wir es letzten Sonntag auch schon gemacht haben. Wer will, darf beten. Ich würde einen Abschluss machen mit dem Vaterunser.